Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und für diese Episode haben wir mal wieder eine kleine Best-of zusammengestellt an Küchentipps, Kochrezepten und Food-Inspirationen. 12 Köchinnen, Köche und Food-Profis geben Tipps und Tricks aus ihrer Küche bzw. geben kleine Empfehlungen. Und mit dabei ist Clara Hunger, der Shootingstar am Gastrohimmel, Jan-Philipp Hartmann, der Chef der Anuga, Laura Huter, Food- und Social-Media-Expertin, dann Ono Elci, der uns aus seinem Kochbuch Rezepte mitgebracht hat, der TV- und Ernährungskoch Tarek Rose, wir hören Marco Seibold, den König der Kräuter, und Denise Wachter hat uns eine wunderbare litauische Sommersuppe mitgebracht, die Salty Bacay, einfach nur köstlich. Der Hamburger Koch und Top-Gastronom Hannes Schröder erzählt uns, welches das absolute Gericht seiner Jugend ist. Sternekoch Maximilian Schmidt aus Regensburg verarbeitet etwas ganz Besonderes vom Schwein. Und wir hören Spitzenkoch Maurizio Oster, der ein ganz wunderbares Gericht aus Algen kreiert hat. Und zu guter Letzt auch noch Sternekoch Felix Gabel von der Insel Sylt, der von der Sylter Miesmuschel schwärmt, die quasi bei ihm genau vor der Haustür geerntet wird. Also, ganz viel Spaß, ganz viel Inspiration und ihr wisst, bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espresso-Maschinenabteilung. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Angeschlossen an die Cucinaria gibt es eine große Küchenausstellung von Hummelküchen und auch eine wunderbare Kochschule für Kochkurse, Firmen-Events oder den nächsten Geburtstag. Und wer es bislang noch nicht wusste, erfährt es jetzt. Auszubildende aus der Gastronomie bekommen in der Cucinaria einen Azubi-Discount von 20%. Ausgenommen hiervon sind Espressomaschinen, reduzierte Waren und Gutscheine. So, und jetzt geht's auch gleich los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ganz viel Inspiration und ihr werdet mit Sicherheit Appetit bekommen. Das tut mir leid. Also, viel Spaß. Und auch diese Episode im Übrigen wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. Das dürfen wir nicht vergessen. Und los geht's mit dem Shootingstar am Gastrohimmel mit Clara Hunger. Und sie sagt, die Leute kriegt man eigentlich immer mit einer guten Pasta. Und wir kriegen ein Pasta-Gericht von ihr. Hättest du denn ein kleines Rezept für uns so aus der Hüfte geschossen, das man relativ einfach kochen kann? Und mit dem man auch ein bisschen glänzen kann. So, oh, das ist von dir?
So ein kleines Angebergericht, ja? Meinst du?
Könntest du da eins rauszaubern jetzt?
Ich glaube, die Leute kriegt man immer mit einer guten Pasta.
Ja.
Und Pasta kochen, das kriegen Menschen schon irgendwie hin. Und da kann man zum Beispiel auch so... Also wenn ich gar keine Zeit habe und eine leckere Soße machen will, dann schaue ich oft, was es zum Beispiel für so Wurstwaren quasi gibt. Also so eine Salsiccia oder so. Das holst du dann einfach aus der Pelle raus und machst, da löscht das mit Weißwein ab oder mit Nolipra und packst dann noch ein bisschen Knoblauch rein, vielleicht ein bisschen Chili, ein bisschen Schalotte, dass das so ein bisschen schmort, ein bisschen Salbei rein. Nudeln drauf, natürlich gut gesalzenes Nudelwasser, also Nordseewasser, haben meine Berufsschullehrer immer gesagt.
Ja?
Und ja, und musst aber auch immer probieren. Also es muss immer ein bisschen
versetzen. Ja.
Ja, es muss ein bisschen versalzen sein, ja? Auf jeden Fall. Also wirklich, als würdest du mehr schwimmen und dann einmal versehentlich einen guten Schluck nehmen. Und ein bisschen was von diesem Pastawasser dazu, das sollte man immer machen, weil es schön schlotzig dann ist. Pecorino drauf, Salbei und fertig.
Bitteschön. Und jeder freut sich.
Ja.
Und das kann man ja auch noch ein bisschen abändern, ne?
Ja.
Da kann man ja wild variieren mit dem, was man noch da hat.
Ja.
Das ist aber auch so ein Gericht, wo man sagen kann, so, was habe ich zu Hause noch, ne?
Ja, genau.
Das finde ich ja auch immer klasse.
Ja, so kochen mag ich wahnsinnig gerne. Ja? Auch wenn ich bei meiner Mutter bin, dann schaue ich einfach in den Kühlschrank rein und dann gucke ich und dann mache ich einfach irgendwas. So kochen macht richtig Spaß.
Und jetzt kommt Spitzenkoch Felix Gabel aus dem Restaurant Kai 3 auf Sylt und er schwärmt uns vor von der Sylter Miesmuschel, die quasi direkt bei ihm vor der Haustür wächst und geerntet wird.
Leider haben wir jetzt hier in dem Raum kein Fenster zum Meer hin. Aber wenn du dir die Muscheln anguckst, die Hörnummer Miesmuschel.
Ja, ich meine, die sind jetzt 500 Meter oder sind es 600 Meter von hier?
Nicht mal.
Nee. Ist es weniger?
Viel, viel näher dran. Also das sind 20 Meter vom Hotel entfernt.
Hast da so, sind schon Muschelbänke.
Da geht's schon los, ja.
Ach klar. So, das da geht so ein, das schon los.
Ja, das ist so eine Premium-Bank, wo die nochmal dann, der werden nochmal, also es ist ein riesengroßes Feld, ich weiß nicht, wie viele LKW-Ladungen das sind, wo du durch die Mole geschützt bist beim Hafen, aber du hast immer richtig schön viel Frischwasser.
Ach, das spült immer durch.
Die drumherum kommt und das ist so ein absolutes Premium-Feld.
Da kommen auch die Premium.
Überall Premium. Also es ist wirklich.
Super Premium ist hier.
Super Premium, ja, genau. Nee, es ist ein wahnsinniges Produkt. Es ist unglaublich. Letztens waren wir dann nochmal zur Muschelsaisoneröffnung gewesen, wo nochmal gesagt wurde, irgendwie es ist die beste Muschel Europas. So, Punkt.
Die wird ja von hier auch überall hin gekarrt, ne?
Absolut, ja. Also die meisten, fast der Großteil geht nach Belgien, weil die bereit sind, die höchsten Preise zu zahlen, weil sie die beste Qualität haben möchten der Muschel. Also die zahlen auch für die beste Qualität. Und ja, wir machen.
Hast du denn, dadurch, dass du ja nicht nur das Kai 3 verantwortest, hast du denn auch irgendwo Mulfried auf der Karte?
Nee, tatsächlich nicht, aber wir machen einmal die Woche machen wir auf der Terrasse, so unser Muschelmittwoch.
Ja?
Da gibt's Muscheln und dann.
Ah, da bin ich schon weg. Oder nur fürs Team.
Nee, also schon für die Gäste. Ja? Also einen Sack, wir verkaufen einen 10-Kilo-Sack, den kriegen wir dann von nebenan.
Ja.
Frische Miesmuscheln gerade rausgeholt und dann sitzt du auf der Terrasse und hast halt die Muschelkutter vor dir, die da die Muscheln rausholen.
Ja, das ist ja.
Blauer Himmel, Sonnenschein, warm und dann Muscheln, Gläschen Wein dazu. Machen wir noch so einen richtig geilen Muschel-Safran-Sud mit so einem Hauch Chorizo. Träumchen.
Oh, klingt gut.
Genau so. Auch fair enough, einfach nur mit einem bisschen Weißwein, wobei Adrian Leuchel, dem gehört das alles und wir kennen uns schon so viele Jahre und das allererste Mal Muscheln habe ich mit ihm gemacht und der macht maximal eine kleine Prise Pfeffer obendrauf, das war's. Die Muscheln sind ja voll gefüllt mit Wasser noch und du brauchst einfach einen Topf, bumsheiß, Muscheln rein, Deckel drauf, die ersten Muscheln öffnen sich durch die Hitze, Wasser tritt aus, Dampf entsteht und in dem Dampf Kettenreaktion, mehr und mehr Muscheln öffnen sich und dann ist das eine super schnelle
Sache. Mehr macht der gar nicht ran?
Gar nichts und brauchst du nicht. Also die Muschel Natur, so wie sie ist, ist der Oberknaller. Beste Muschel.
Muss ich mal probieren. Und jetzt freut euch auf Onur Elci, der Rezepte aus seinem Buch Alles in die Mitte für uns parat hält. Insbesondere wie gelingt das perfekte Hummus? Und was gehört auf einen großen Sommertisch zum Teilen? Welche Gerichte müssen unbedingt dabei sein? Du hast jetzt gleich Gäste. Wie viele Speisen sollte man denn haben? Wir sind zu acht. Wie viele unterschiedliche Speisen sollte ich da haben?
Mach 5, 6 Sachen in die Mitte einfach zum Teilen.
Ja, und was würden wir jetzt hier machen? Also es soll ja schon ein bisschen bunter sein.
Also
ne?
Ist jetzt Sommer.
Jetzt ist Sommer.
Das also heißt, ich würde zum Beispiel schön diesen Feta-Salat machen.
Den?
Ne, diese mit Feta mit Gurken.
Und Melone? Oder?
Melone.
Ja.
Dann würde ich einen schönen Tzatziki machen, definitiv.
Ja.
Dann würde ich die frittierte Calamari machen.
Ja.
Das ist auch ganz geil, so ein bisschen so mit diesem Tadator.
Ist nicht aufwendig?
Nö, ist überhaupt nicht aufwendig. Also frittierte Kalamari ist das Einfachste, was es gibt.
Okay.
Dann würde ich halt diese geile Tirokefteri heißt das. Das ist eine griechische, so ein Joghurt-Feta-Paste mit geschmorten Möhren und Haselnüssen. Das ist auch sehr geil. Dann Empfehlung definitiv, wenn jemand möchte, mein Hummus. Nämlich, das ist ein ganz geiles Rezept.
Wieso, was ist denn da anders?
Ja, viel Liebe. Und das ich mach ist ja da, immer drin, ich mach,
das setzen wir voraus.
Und ich mach da kein Knoblauch und kein Kreuzkümmel und nichts.
Kein Kreuzkümmel? Nein,
das kommt, wenn, dann oben drauf. In meinem Grundhummus, der ist sehr plain. Das Wichtigste ist das Säureverhältnis, die Cremigkeit, die kriegst du ja mit Eiswürfeln, steht hier alles drin. Und gutes Tahini.
Stimmt, das darf nicht zu heiß werden, das Ding. Ne? Das habe ich ja schon.
Ja, das ist wie beim Metzger. Eigentlich, das ist nicht nur die Hitze das Problem. Das Problem, also mit Hitze eigentlich kann Hummus umgehen. Das ist nicht so beim, weil das wird ja nicht, also nicht bei so einem Brät. Aber was Eis macht, dadurch, dass Eis langsamer schmilzt, hebt unter die Masse Luft rein.
Okay.
Das ist auch wie so Metzger, wenn sie ein Brät machen und Eis reinpacken. Das ist auch einer der Gründe. Ein Grund ist natürlich, die Masse runterzukühlen.
Ja.
Weil sonst Hund abkacken kann. Aber auch gleichzeitig auch das Luftige machen.
Hm.
Und du brauchst natürlich einen guten Food Processor. Aber wenn du halt zum Beispiel Kichererbsen selber einlegst, die mit Natron über Nacht exzenter abwaschen und dann wieder mit Natron kochen. Und wenn du die Kichererbsen warm verarbeitest, das ist nämlich der Trick, dann kriegst du mal einen cremigeren Hummus.
Ah.
Wenn die nicht warm sind, ist natürlich immer schwieriger.
Aber das ist dann auch die Empfehlung, getrocknete zu nehmen?
Also oder? Ich würde immer selber die. Also du kannst auch Dosenkichererbsen kaufen. Die würde ich aber so 10-mal mindestens waschen mit kaltem Wasser.
Ja.
Weil die haben sehr viel die Häute und die wirst du nicht im Mund haben.
Ja.
Weil was Natron macht, wenn du die mit Natron kochst, die Haut zergeht, die wird dann, also die wird aufgelöst.
Ja.
Also wie Säure, also ne, so ein
das Wundermittel Natron.
Ja, es ist so macht man das im Nahen Osten.
Ja.
Und das ist genau, also was ich auf jeden Fall super gerne machen würde auch, die Artischocke. Das ist nämlich so diese Olivenölgerichte aus der Türkei.
Ja.
Die pochierte Artischocke, dann Sellerie, das Leibgericht von meinem Papa.
Können wir auch ein bisschen was Fleischiges noch haben?
Ja, auf jeden Fall. Kalbsleber.
Ne, ist nicht jeder.
Ist nicht jeder.
Ich hab mal die gegrillte Köfte aufge...
Gegrillte Köfte sind sehr geil, ist ein sehr schönes Köfterezept, also nicht so random, sondern wie es sich gehört. Zucchini-Puffer liebe ich. Das ist für mich so meine Kindheit.
Zucchini-Puffer ist ja Klassik.
Ja, das ist so Türkei, Griechenland gibt's überall. Dann im Sommer auf jeden Fall auch so diese vegetarischen, so Dolma sind immer geil, diese gefülltes Gemüse mit Reis.
Ja.
Bei uns gibt es sehr viel Essen, auch so Gemüse, immer so kalt pochiert, also konfiert und dann wird immer kalt gegessen. Das heißt, im Sommer hat jeder Türke zu Hause mindestens so grüne Bohnen, konfiert, so ein Olivenöl, vegetarisch, also sehr viel Vegetarisches, weil du abends bei der Hitze auch gar nicht so viel deftig essen kannst.
Und du willst auch gar nicht so viel Heißes essen, ne?
Nee, das macht die auch fertig.
Die finde ich hier auch super interessant.
Das ist geil.
Die gefüllten Muscheln mit Reis auf Rumasalat,
Die gefüllten Muscheln haben eine ganz tolle Geschichte, weil das ist eigentlich ein ganz typisches Gericht aus Istanbul.
Ja.
Und nämlich früher die alten Tavernas in Istanbul, also die Meyhane, wo man Raki trinkt, die haben nämlich, als sie dann so über die Festtage geschlossen haben, wenn diese Ramadan zu Ende war, haben extra diese Miesmuscheln, also die gefüllten Miesmuscheln, zu ihren Stammgästen nach Hause geschickt. Als eine Erinnerung, guck mal, wir haben es wieder auf.
Ah,
das ist
immer eine tolle Geste.
Das ist total toll.
Und Denise Wachter schwärmt uns von der litauischen Rote Bete Sommersuppe vor. Die pinke Suppe, die eine ganz besondere Bedeutung in Litauen hat. Und wie man die zubereitet, das hört ihr jetzt. Ja, wir wollen doch jetzt noch
die
mal
Suppe kochen.
Die Suppe kochen. Sagt man eigentlich auch bei kalten Gerichten auch kochen? Komisch, ne?
Komisch.
Weil Kochen ist ja bei uns. Wie ist denn das in der litauischen Sprache? Sagt man da Kochen? Muss es heiß sein?
Man sagt dann Zubereiten.
Zubereiten.
Gaminte.
Sind Sie bereit?
Wir bereiten
liebe
die pinke
Botschafterin der
litauischen Küche.
Litauischen Küche.
Ich hätte gern so ein Abzeichen.
Wann bist du das nächste Mal da?
Zum Pink Soup Fest bin ich.
Ah.
Ja. Mit einer Pressegruppe.
Rutschst du dann auch da diese, da gibt es ja so eine Rutsche, ne?
Das wäre eigentlich ganz witzig, wenn wir das alle machen würden, ja.
Das ist ein Muss. Ich habe die Bilder gesehen.
Und zum dann Piepen. Uns fotografieren, wir haben eine Fotografin dabei, ja.
Ja.
Genau.
Bist du bereit?
Ich wollte ja nur über,
dass du jetzt, wir hören jetzt die klassische oder Variante oder die Familienvariante. Klassische,
ja, ist mein Familienrezept, aber es ist auch die klassische pinke Suppe.
Und sie ist wirklich so lecker.
Und ich bin einfach.
Ich bin jetzt so gespannt, ob...
Soll ich das jetzt auswendig erzählen?
Natürlich, weil also die ist so einfach. Die, also dafür müsst ihr auch nicht kochen können und ihr glänzt damit auf jeder Sommerparty.
Ja.
Total. Absolut. Und dann, wie gesagt, vielleicht noch die Variante mit so ein bisschen klein. Aber ich sag nichts.
Also wir brauchen für die pinke Suppe, die unaussprechliche, wie ich sie auch nenne, die Chaltibarsche.
Chaltibarsche.
Schalter ist kalt, Barsch ist der Borsch.
Der, also kalter Borsch, aber das würde ich nicht sagen. Und wenn das jemand sagt, dann das, da tut man beiden, wird man beiden nicht gerecht.
Pinke Suppe ist super. Wir brauchen rote Beete, gekocht. Gibt's auch, ne? Entweder kochst frische und kochst sie selber oder die vakuumverpackte funktioniert auch. Bei der frischen behält die Suppe nochmal eine pinkere Farbe. Ja, du meldest dich. Es gibt sie ja fermentiert.
Ich habe, ich backe.
Du backst,
meine rote Beete nur noch.
Okay.
Weil ich finde, sie ist einfach noch besser, noch intensiver, wenn sie im Backofen gegart wurde.
Ja, man müsste eigentlich mal alle Varianten machen, ne? Gekocht, vakuumverpackt, fermentierte rote Beete und dann noch die.
Ich finde das toll, gebackene. Wie du damit umgehst, unterbrochen zu werden.
Und dann, alles gut, und dann schauen wir uns einfach an, welche Variante am besten schmeckt.
Ja, aber gekocht oder gebacken?
Mhm.
Oder vorgekocht?
Oder vorgekocht?
Aus der
genau. Oder Tüte? Eingelegt. Also ich habe es auch mal mit eingelegter rote Beete gemacht.
Aber selbst eingelegter.
Selbst eingelegt, ja, weil es gibt, also ich kenne keine eingelegte rote Beete aus dem Glas. In Knollen, also ich kenne ja nur diese geriffelten.
Und die, magst
Stücke.
Du die?
Nee.
Nee, ne? Wenn man die richtige kennt, nicht.
Nee, muss das selber machen. Gurke, Salatgurke braucht man. Viel Frühlingszwiebeln. Dill natürlich nicht zu vergessen. Übrigens auch eines der wichtigsten Zutaten in der litauischen Küche. Und dann nur noch Kefir oder man nimmt Dickmilch oder man kann auch ein bisschen mit Joghurt oder mit saurer Sahne noch on top machen, wenn man es ein bisschen cremiger
möchte.
Wir nehmen Kefir und dann raspelt man die rote Beete und die Gurke und schneidet die Frühlingszwiebel klein und den Dill klein und kippt eigentlich nur den Kefir drüber und verrührt alles, lässt sie ein bisschen stehen. Wer noch Säure mag, der gibt einen Schuss Essig, guten hochwertigen Essig, Weißweinessig dazu. Oder Kräuteressig, aber wenn man die lang genug stehen lässt und ziehen lässt, dann kriegst du dann auch den Umami-Flavor.
Hatten wir auch Salzpfeffer?
Ja, Salzpfeffer.
Hast du gesagt? Auch.
Ja, und Ei. Und gekochtes Ei und manche schnibbeln die schon klein und machen sie direkt in die Suppe. Oder wer Ei nicht mag, kann es daneben servieren und man macht es noch on top.
Es ist natürlich optisch schön, wenn du so ein wachsweiches Ei hast und das aufschneidest. Oder natürlich gehackt auch, einfacher noch zu essen.
Ja, ich mag beides.
Und dann natürlich diese heiße goldgelbe
Salzkartoffel.
Salzkartoffel.
Am besten in Butter geschwenkt.
Salzkartoffel oder Pellkartoffel?
Geht beides, aber ich mag Salzkartoffel lieber und dann in Butter geschwenkt und noch frischen Dill drüber. Schmeckt einfach
und
besser.
Und die sollte heiß sein, weil die Suppe ist ja kalt und dann hat man dann nochmal so ein bisschen den Temperaturkontrast.
Genau.
Ja. Die macht gute Laune, ne?
Die Farbe ist so schön.
Ja. Und es gibt ja ganz viele, die sagen so, oh nee, Gurkensuppe zum Beispiel. Mögen ja ganz viele Leute nicht, so Gurkenkaltschale. Ja. Aber die...
Ja, die ist der Knaller. Und es gibt noch eine zweite Variante von der, sogar im Buch, mit Sauerampfer.
Und Hannes Schröder verrät uns, für welches Gericht er alles stehen und liegen lässt und was ihn ganz besonders an seine Kindheit erinnert. Was ist denn das Essen, an das du denkst, wenn du an deine Kindheit denkst? Was hast du in der Nase? Welchen Geruch?
Was? Schmorgurke.
Schmorgurke?
Dill. Der Geruch von Dill, frischer Dill und Schmorgurke, diese Kombination. Bisschen Senfsaat, so ein bisschen.
Und was machst du dazu?
Kalbsklöpschen. Kalbsklöpschen.
Kalbsklöpschen. Das machen wir den nächsten Oma, liebe. Und da lade ich dich ein und dann musst du leider mal mittags raus.
Aber ganz sicher.
Schmorgurke. Kalbsklößchen?
Kalbsklößchen.
Kalbsklößchen, ja, machen wir. Ja. Das ist der Geruch?
Ja.
Ja, ja,
ein bisschen Schwarte kann da noch mit dran. Ein bisschen
auf der Seite. Ja?
Ja.
Na gut. Mhm. Du bist ein bodenständiger Junge.
Ne? Ist so, ne?
Ja. Die Social Media und Food-Expertin Laura Hutter war bei mir zu Gast und hat mir ein kleines Gastgeschenk mitgebracht. Und zwar einen köstlichen Oberster. An Oberster!
An Oberster! Und der ist selber gemacht mit Liebe.
Ja.
Mit gepickelten Zwiebeln.
Oh, Leute, und Leute, Leute, Leute,
ich
Leute.
Ich habe auch noch selbst gepickelte Essiggurken mitgebracht.
Hast du auch noch?
Ja, weil
da
wenn.
Da machen wir ein Foto von, ne?
Ja, sehr gerne. Weil mein Motto ist das, ich koche gar nicht so fancy schmancy, aber dafür mit einem kleinen Twist. So. Guck, ich habe sogar extra Porzellan mitgenommen.
Der ist aber, bist du mal, ne?
Und?
Ich sage euch ja, die kommt aus dem Service. Hab ich das nicht gesagt? Habe ich euch das nicht vorher gesagt?
So. Und weil ich es ja auch liebe, mehrere Kulturen auch innerhalb von Deutschland zusammenzubringen, habe ich dir noch ein Astra Helles mitgebracht und das ist sogar bayerisch approved. Das schmeckt lecker.
Wie approved?
Ja, schmeckt gut. Astra hat ja, ist ja eigentlich eher bekannt, ne, für die Kiezmische oder für Pilze, ja. Und jetzt ein neues Helles. Und ich muss sagen, das ist sich richtig schön mild, lässt sich sehr gut zu.
Bist du da auf der Payroll bei Astra? Hört, nö. Klingt so.
Nö, überhaupt nicht. Bei mir kommen alle Sachen immer total vom Herzen.
Du promotest auch gerne. Was du gut findest, promotest du, ne?
Ja, voll.
Sieht also schön aus mit der Knolle da. Danke. Ja, super. Dann, Leute, jetzt essen wir ein bisschen. Dann müsst ihr jetzt ertragen.
Schmatzen ein bisschen.
Ich muss das aber hier nochmal fotografieren, bevor da jemand rangeht, ne? Das ist ja die Knolle. So. Du machst Fotos, ne?
Ja.
Machst du mit mir auch gleich ein Foto?
Sehr gerne. Warte so. Mal. Wir können danach auch noch eins zusammen machen.
Ja.
So, guck mal her.
Schmatzenderweise. Ich hole mir jetzt hier von dem Oberster was raus. Oh, der ist aber fest, ne?
Ja.
Der muss cremig sein, ne? Warte mal.
Das kommt ein bisschen drauf an.
So.
So, und jetzt? Rein damit.
Darf ich?
Ja, klar.
Mm. Tut mir leid. Sagst du, was drin ist?
Ja, sehr gerne. Also ein klassischer Oberster ist auch mit wenigen Zutaten. Da ist Camembert drin. Ich habe einen milden und einen würzigeren genommen. Und Butter.
Zweierlei Camembert.
Ja, zweierlei Camembert und Butter. Dann kommt tatsächlich Paprika, süßes Paprikapulver rein, klein, fein geschnittene rote Zwiebeln, Salz, Pfeffer und Kümmel. Und ich habe noch als kleinen Twist ein bisschen Sud von den gepickelten Zwiebeln mit rein.
Die hast du selbst gepickelt?
Ja.
Klar.
Ja. Und dann noch ein kleines.
Und die hast du auch selbst gemacht?
Ja.
Sehe ich. Sieht man, weil die unterschiedlich stark geschnitten sind.
Ja.
Die sind nicht maschinell geschnitten.
Ja, die sind selber. Also ich liebe das. Das ist auch so ein kleiner Nachhaltigkeitstipp von mir.
Also für alle, die jetzt zukünftig mal zu Gast sind beim Food Talker, ne?
Jetzt Niveau ist hochgesetzt.
Die,
mit Liebe.
Die, bei denen ich in der Küche eingeladen bin, da wisst ihr, den Deal kennt ihr. Und die hierher kommen
die müssen was mitbringen.
Ins Food Talker Headquarter, die bringen natürlich was mit. Kriegen aber auch eine Kleinigkeit. Jetzt ist mit meinen Schälchen, bin ich ja jetzt hier so ein bisschen ärmlich dabei.
Nee, das ist ja einfach auch was ganz Klassisches. Wie gesagt, das gibt es in jedem Biergarten, aber es ist halt mit Liebe gemacht und Liebe schmeckt man im Essen, weißt du, oder?
So herrlich.
Und?
Ich liebe Oberster.
Schön, das freut mich. Ich liebe Oberster auch. Das habe ich auch vergessen vorher bei meiner Top 3 Essen. Aber es ist ja eher auch so eine Brotzeit halt. Und ich habe ihn tatsächlich das allererste Mal selber gemacht.
Du spinnst.
Nein.
Das erste Mal?
Ja.
Dafür also.
Aber das ist, wie gesagt, man hat dann so kleine, wenn man lange kocht, also ich koche auch schon wirklich seit meiner Kindheit sehr gerne, meine Eltern, die Kulinarik muss ja irgendwo herkommen, es kommt natürlich bei mir auch aus dem Elternhaus.
Sternekoch Maximilian Schmidt aus Regensburg, genauer gesagt aus dem Hotel-Restaurant Roter Hahn, erklärt uns eines seiner Signature-Dishes und da geht es um den Schweineschwanz. Viel Spaß damit. Dein Lieblingsgericht?
Mein Lieblingsgericht, aktuell jetzt? Oder von mir oder von
deins? Also wir teilen die Frage in zwei Teile, kenne ich ja schon von euch Kandidaten. Also einmal Lieblingskindheitsgericht und jetzt aktuell. Das macht es dir einfacher.
Ja, also von meiner Küche her super schwer, weil ich ja natürlich in jedem Gericht stehe und das lecker finde und geil. Schweineschwänzchen liebe ich schon sehr.
Ja?
Ja. Schweineschwänzchen, also wirklich das Kringelschwänzchen vom Schwein.
Ja?
Ja.
Ach,
ja.
Habe ich, glaube ich, noch nie gegessen.
Ja, muss mal herkommen.
Ja?
Ja.
Wieso, das habt ihr...
Haben wir auf der Karte gerade.
Schweineschwänzchen?
Ja, ist auch eines der Signatures, könnte man wieder sagen mittlerweile.
Okay, aber...
Ja, wirklich, das hat auch so ein... halt auch angefangen, wieder drüber nachzudenken, was wir aufschreiben, was wir machen und verarbeiten wollen. Und die kommen aus Altdorf hier, bei Landshut, aus der Nähe von hier. Und da kommen alle bayerischen Schweinchen zusammen und werden halt da geschlachtet. Und das sind alles Bio-Schweinchen. Weil nur ein Bio-Schwein hat noch das Ringelschwänzchen. Alle anderen werden ja wegkopiert.
Ach, die anderen haben den ja gar nicht. Stimmt ja. Genau. Ja.
Also weil die in der Massentierhaltung sich ja sonst gegenseitig, Schweine werden halt dann aggressiv, wenn sie keinen Platz
und
haben.
Und beißen sich die Schwänze auf.
Genau. Ja. Und bluten dann und dann werden sie noch und verfallen in so einen Blutrausch. Und ja.
Nicht weiter erzählen.
Genau. Und die schönen Bio-Schweinchen haben genug Platz, können genug leben, haben genug Freiraum. Und da lässt man die Schwänzchen dran. Und die nehmen wir dann her. Und die sind einfach richtig köstlich.
Wie werden die denn zubereitet?
Also die kommen zuerst in eine Salzlake für 5 Stunden. Da ist ganz viel drin, da ist ein bisschen Szechuan-Pfeffer drin, ein bisschen Lorbeer. Natürlich der Salzgehalt. Bier ist mit dabei, weil Bier und Schwein ist immer geil. Das Schwein liebt einfach Bier. Ein bisschen Kümmel auch noch.
Das Schwein liebt Bier. Auch das Schwein isst und Bier dazu trinkt.
Genau, ja. Und die massieren es vorher noch mit dem Bier. Nein, Schwan. Ja, da kommen die rein und dann werden sie über Nacht zu Vide gegart, also im Vakuum, mit ein bisschen, geklärter Butter. Und am nächsten Morgen, wenn wir dann kommen, holen wir sie raus, schneiden dann das Spänzchen auf, zupfen die Knörpelchen raus. Also es hat eine kleine, wie bei uns beim Finger, so kleine Knörpelchen und ein Knöchchen. Dann wird das ganze Fleisch auch rausgezupft und nochmal durchgesucht, dass wirklich ja nichts an Knörpelchen drinnen ist. Das Schwänzchen an sich wird quasi aufgeklappt wie so ein Dreieck dann einfach.
Ja.
Und da kommt dann das überschüssige Fett, wird weggestrichen. Und dann legen wir quasi auf Backpapier großzügige Matten aus und legen quasi die Schweinehaut wieder hin. Und dann das gezupfte Fleisch wieder oben drauf. Wird dann gepresst für nochmal so 4-5 Stunden, damit es wirklich schön fest ist im Kühlhaus und aushärtet. Und dann portionieren wir es uns. Und dann wird es au cartouche, also wieder im Backpapier, zwischen Backpapier in der Pfanne ausgebraten, dass die Haut unten knusprig wird und das Fleisch schön zart bleibt und fluffig. Und so wird es dann quasi serviert. Und dann hast du oben, wie beim Schweinebraten, die schöne Kruste so zum Durchschneiden und unten das gezupfte Fleisch.
Wie geil ist das denn?
Super geil.
Also ich hätte es, wenn ich es auf der Karte sehen würde, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee. Aber so beschrieben sagen jetzt,
viele.
So beschrieben, will ich das jetzt haben.
Ja. Und also da würdest du wirklich was passen. Das ist wirklich
heute Abend gibt es ja auch nicht. Heute Abend habt ihr ja auch noch Catering.
Ja.
Das ist ja, da kann ich ja nicht mal länger bleiben.
Hast du echt eine blöde Woche ausgesucht.
So ein Mist. Und mit dem TV- und Ernährungskoch Tarek Rose spreche ich über das große Feld der Ernährung und worauf man achten sollte. Ich weiß nicht, ob das ein großer Trend wird, also personalisiertes Essen. Also wirklich das Essen, was mir gut tut. Wir haben mal erfahren irgendwie, dass nicht jeder alles gleich verträgt. Ne? Jeder Darm ist anders und ne? Jeder verwertet auch das anders. Ich meine, kannst du dir vorstellen, dass es dahin kommt, dass wir wirklich personalisiert essen und sagen, diese Lebensmittel sind gut für mich und ich esse nur diese? Wird also, hier ansatzweise schon gemacht.
Ja, also im Restaurant ist es absolut, also wäre es für mich jetzt unmöglich. Es gibt so in China gibt es so Restaurants, wo du hingehst und das ist so Gesundheitsrestaurants. Da kriegst du
schon
so eine Liste, so was du hast, und dann wird das zusammengebaut, dann kriegst du dein Essen, was auf dich perfekt stimmt. Das ist so ein TCM, ne? Ding. Das ist also ganz, ganz spannend. Ich bin überzeugt davon, dass es dir gut tut. Ich bin sehr überzeugt davon, dass dir personalisiertes Essen gut tut, weil wir sind zu unterschiedlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt und wir starten auf einer relativ ähnlichen Basis. Aber durch viele Einflüsse, die auf uns einprasseln, entwickelt sich auch unser Mikrobiom und auch ganz viele Dinge entwickeln sich komplett anders. Die wenigsten Menschen haben noch ein intaktes Mikrobiom und bestimmte Lebensmittel führen halt dazu, dass du in deinem Körper Sachen auslöst, die nicht gut für dich sind. das Thema Gewichtsprobleme, Übergewicht, Co., bestimmte Gesellschaftskrankheiten kannst du durch die richtige Ernährung mit Sicherheit in den Griff kriegen. Du musst diszipliniert sein und das bin ich selber auch nicht, aber ich weiß, wenn ich was, ich habe für mich jetzt mein Ding gefunden. Es hat letztens funktioniert, durch den Stress schaffe ich das nicht immer. Das heißt, das Thema Disziplin, da muss ich noch dran arbeiten. Aber es ist unfassbar, auf was für ein Energielevel dich das bringt, weil du einfach viele belastende Stoffe aus deinem Körper raushältst. Das ist ein Thema, du musst dich dafür sensibilisieren und dann funktioniert es. Wenn du willst, dass es dir besser geht, dann kannst du das machen und dann gibt es auch eine Lösung dafür, die du in deinen Alltag so integrieren kannst, dass es möglich ist, das ohne wirklich viel Verzicht zu machen. Es ist enorm. Also wirklich enorm.
Und einige Sachen, auf die man verzichten sollte, sind ja schon offensichtlich, ne? Die man so konsumieren. Also
ja, was ein bisschen ätzend ist, sind so die neuesten Veröffentlichungen, was das Thema Alkohol angeht. Das, früher hat man ja gesagt, so ein Glas Alkohol oder so am Tag ist noch okay. Mittlerweile gibt es keine Empfehlung mehr, auch nur für ein Glas Alkohol.
Nee. Aber bei Kaffee ist es auch unterschiedlich. Ne? Da schwankt auch immer. Mal ist es gut, mal ist er wieder schlecht.
Tendenziell ist Kaffee nicht schlecht. Es kommt immer auf den Menschen an. Es gibt ja, also das ist ja grundsätzlich so auch mit dem, das ist Dessert oder Kuh oder irgendwas, also negative Wirkung. Es gibt Menschen, die sollten keinen Kaffee trinken. Aber grundsätzlich ist Kaffee nicht so problematisch, wie man immer denkt.
Aber du musst dich halt schon intensiv damit auseinandersetzen, ne? Aber wie gesagt, offensichtlich, also dass ich nicht mir 2 Tafeln Schokolade reinpfeifen soll oder sonstige.
Aber es schmeckt.
Ja, und da musst du halt dann wieder lernen, dich zu disziplinieren, oder?
Genau.
Nicht die Tafel, sondern Riegel nur.
Nee, also das ist so, das Problem sind oft die Zuckerspitzen. Also das ist so diese Insulinausschüttung, die so kommt. So, ne? Das löst so viel in dir aus. Und das hat so viele hormonelle Dinge, die da zusammenkommen. Das heißt, dieser Peak, der dann kommt, das heißt, du isst Zucker, in deinem Mund passiert was, das ist das erste Ding. Dann gehst du runter, dann geht es in deinen Blutzucker, dann knallt das Ding hoch. Und was passiert, wenn es abfällt, macht es Bock auf mehr. Und dann musst du mehr. Und dann hast du manchmal, wenn du jemand bist, der vielleicht auch in deinem Kopf noch abgespeichert hast, Süßigkeiten sind Belohnung, dann hast du nochmal das Belohnungszentrum in deinem Kopf dabei, dann kommen verschiedene Faktoren zusammen, die dazu führen, dass du das Gefühl hast, du tust dir gerade was Gutes und du brauchst das jetzt. Und wenn du einmal durch dieses Tal durchgehen würdest, so, ne? Was anderes essen würdest und dann einfach mal so in so eine Low-Carb-Phase reingehst, so, ne? Ketose dann nachher irgendwie so, dass du sagst, dass du da einmal so durchgehst, dann hast du das Verlangen nicht mehr so. Und dann kommt das Verlangen nur noch so temporär und dann kannst du sagen so, ja, ich nutze das jetzt mal und dann muss danach aber die Disziplin kommen, die sagt, bam. Es gibt auch verschiedene Mechanismen, die sagen, so wenn du vorher was anderes isst, einen Salat isst, bevor du Schokolade isst, dann ist der Glukoseanstieg oder der Blutzuckeranstieg nicht so hoch im Körper, so schnell. Es ist für Männer, es ist ein echt krasses Problem. Also für Männer noch mehr als für Frauen so. Und das ist so, gerade so auch Longevity ist ja jetzt so gerade das Mega-Thema. Und da ist die Ernährung nicht so ein großer Part wie beim Thema Gewichtsreduktion. Gewichtsreduktion ist Ernährung Number Uno. Sport, kannst du laufen, wie du willst. Longevity kommt verschiedene Faktoren zusammen.
Ja, ja.
Da kommt dazu Bewegung, kommt dazu Ernährung, kommt dazu
Schlaf.
Prophylaxe, Schlaf, gucken, medizinische Untersuchungen. Das ist ein ganz großer Punkt, der da zusammenkommt, weil das ist dann so ein größerer Punkt. Also bei Gewichtsreduzierung und Fitness und Co., da ist ganz klar Ernährung auf Nummer 1 und sonst so, wenn wir länger gesund alt werden wollen, da kommen noch andere Faktoren gleichermaßen mit dazu. Merkst du, das ist so ein Thema für mich, ne?
Puh, dass ich das nochmal aufgemacht habe hier, fand ich aber ganz gut.
Ja.
Nein, aber das ist, ich glaube auch, du musst dich aber damit beschäftigen, nicht? Du musst dich intensiv damit beschäftigen.
Ja, es ist noch nie so leicht gewesen wie jetzt.
Ja.
Ist noch nie so leicht gewesen wie jetzt. Also theoretisch kann ChatGPT dir dabei helfen und dir schon mal sagen, so, was so dein Ding ist. Du kannst verschiedene Foren nutzen. Es gibt etliche Literatur dazu. Es gibt ganz viele Sachen. Du musst herausfinden, was das Richtige für dich ist.
Genau. Und dann dich daran halten und dann auch nicht rückfällig werden und die Tüte Chips dir ziehen. Weil was ist eigentlich der Grund, warum man eine Tüte Chips nicht wieder weglegen mag? Ja. Gibt's da?
Ja, das sind die Stoffe, die da drin sind, ja, ne? In der Tat. Und das ist natürlich auch was dafür sorgt, sodass du auf der einen Sache ist Zucker drin, dann sind da Fette drin, dann sind da Gewürze drin und das macht alles Bock auf mehr. Und diese Kombination aus allem ist so, es ist Fett und Zucker drin. Und das es gab mal so, gibt es ein paar Studien, ich glaube, das ist Sugar Rush mit Jamie Oliver und es gab noch so ein anderes Ding, wo dann so gezeigt wurde, was dich dazu bringt, maximal Gewicht zuzunehmen. Ist es Zucker oder ist das Fett? Die Kombination aus beidem, Fett und Zucker, wirkt wie so ein Booster. Iss mal einen Löffel Zucker, so einfach im Mund, hast du keinen Bock drauf. Das ist nicht geil.
Ich mache mir jetzt aber auch nicht die Zucker auf die Butter.
Nee, aber wenn du Butter hast, richtig geile Butter, und du machst da Zucker oben drauf,
ja,
hat das wieder einen Geschmack.
Ja.
Diese Kombination macht Lust auf mehr. Und diese Kombination aus Fett und Zucker macht immer Lust auf mehr. Und deswegen kannst du in solchen Fällen auch relativ schwer aufhören, das zu essen. Ernährung ist eigentlich der Schlüssel. Also es ist wirklich der Schlüssel für ein gesundes und glückliches Leben.
Und ich finde es nur Wahnsinn, weil wir wissen es ja eigentlich besser. Ja? Wir wissen es alle besser. Ist aber so schwer, da diszipliniert zu sein. Oh.
Jetzt fliegt noch der Hubschrauber rüber her.
Den lassen wir mal eben durch. Ist ja, hier wird ja was geboten.
Okay.
Also ich finde es schon schwer.
Soll ich dir erklären, warum das so schwer ist?
Ja, bitte.
Okay, pass auf. Wenn du eine heiße Pfanne anfährst, ne? Ohne Handtuch, verbrennst du dich. Es kommt direkt in deinem Kopf an, heiße Pfanne, scheiße. Wenn du ein riesigen Eisberg ist, ne? Dann bist du erstmal vielleicht ein bisschen satt, aber du hast kein Scheißgefühl. Außer du hast eine Laktoseintoleranz, dann hast du ein Scheißgefühl. So, wenn du das öfters machst mit dem schlechten Essen, dann schleicht sich erst langsam das ein, was die Auswirkung des schlechten Essens kommt schleichend, ganz langsam.
Marco Seibold, der König der Kräuter, der ganz, ganz viele Spitzenrestaurants in Deutschland und darüber hinaus mit seinen Wildkräutern beliefert, erzählt uns, wie man diese ganz besonders in Szene setzt. Und wenn du uns jetzt mal so ein Rezept verraten würdest, ne? Also du sagst ja größtenteils eigentlich fast alles roh essen, aber was ist so ein, um da mal ranzukommen, wenn ich mich jetzt noch nicht damit so intensiv beschäftigt habe, was würdest du mir da raten? Was sollte ich mal kochen oder machen mit Wildkräutern oder Wildkräutersalat?
Also auf jeden Fall, sage ich mal, einen kleinen Dip machen, der wohl nicht zu essiglastig ist.
Ja.
Weil natürlich der Essig sofort diese Blattoberflächen anlöst.
Mhm.
Na, man darf natürlich jetzt nicht eine Salatsoße und dann drüber kippen und eine halbe Stunde später anrichten. Das sollte man nicht machen. Ich finde, dass man sich mal so leicht über so einen, sag mal, Joghurt-Dip, dass man schon so ein bisschen was Cremiges hat,
ja,
weil man das, weil diese Geschmäcker kennt man ja nicht mehr, diese kräftigen Sachen. Und dass man sich da so ein bisschen annähert. Was Leichtes, vielleicht so ein Joghurt-Dip und da mal die Wildkräuter so ein bisschen so probieren. Oder schlichtweg, wie wir das gemacht haben hier jetzt, Butterbrot, gescheites Brot, gescheite Butter und oben die verschiedenen Kräuterchen drauf und dann einfach mal so reinbeißen. Es gibt so ein tolles Ding, das habe ich mal beim Geburtstag erlebt, mache ich dann immer wieder bei so Veranstaltungen. War der Björn Hille, weiß nicht, ob man den noch kennt, als Koch. Der
sagt mir jetzt nichts, ne?
Ja, der war dann in Bremerhaven bei den Deutsche See, war so ein bisschen in der Produktentwicklung und hatte dann auch so ein Smack-Konzept in Bremen und einfach ein ganz kreativer Koch, ist jetzt in Schleswig-Holstein, aber glaube ich, weiß nicht, ob er als Koch macht. Egal, und der hatte, war so ein Geburtstagsding und er sagte, du, ich habe eine Idee. Er hatte Butterbrot, also er hatte einfach nur Brot, hatte verschiedene Brotaufstriche, aber relativ neutral gehalten. Und da hatte ich ihm eine Wildkräutermischung gemacht, weiß nicht, wie viele Tausende das waren, in ganz flachen Behältern. Und die Leute konnten sich eine kleine Brotscheibe nehmen, mit einem Brotaufstich beschmieren und den in die Hand und umgedreht, boff.
Cool.
Ja, genial. In diese Platte rein.
Ja, das ist super.
Und dann umgedreht und fertig war das Wildkräuterbrot. Und ja, das gleiche habe ich gemacht bei einem ganz tollen Kunden bei Schumanns im Juwel in Schirgiswaldisch bei Dresden. Die hatten so eine Veranstaltung, da war ich dazu eingeladen. Wir waren da dabei und haben dann so ein bisschen was von unseren Schafen, unsere Wildkräuter dabei. Und Tobias aus der Küche hat uns dann noch so einen Dip dazu gemacht. Und da haben wir es genauso gemacht. Und nebendran ein ganz toller Bäcker, der macht auch, ich glaube, macht der Brot irgendwie für die, ich weiß nicht, Nationalmannschaft oder irgend sowas. Was weiß ich, ganz klar. Hat so kleine Buchteln gemacht. Und da war genau das gleiche System, Buchtelchen aufschneiden. Die Leute konnten sich dann ein bisschen Butter drauf schmieren oder ich habe es gemacht. Und dann umgedreht in so eine Schale. Da war verschiedene Blüten dabei und dann hatten die so ein, ich zeige euch das nachher mal auf dem Video, das ist echt genial und das sieht dann aus, als hätt's, das kannst du nicht so drauflegen. Weil nee, durch das Eindippen hat es verschiedene Höhen. Ne?
Ja,
das,
ich stelle mir das
Leute,
total gut vor.
Das also, ist auch genial. Die
ich
Leute,
möchte das auch machen.
Ja,
ich möchte das auch machen bei meinem nächsten Geburtstag. Ja. Habe aber im Januar Geburtstag, da wird es ein bisschen knapp. Ne?
Das kommt echt immer drauf an, kann man gar nicht sagen.
Der Imker Benedikt Blumhagen von der Honigmanufaktur Herr Biene hat ein kleines Gericht für uns mitgebracht, in dem der Honig und ein Fisch eine ganz besondere Rolle spielen.
Hast du ein schönes Rezept eigentlich für uns, was wir mit Honig, wie wir mit Honig kochen können?
Ja, also genau, ich habe ein ganz tolles Rezept und zwar ist das ein Lachs mit einer Honig-Senf-Soße.
Aha.
Genau.
Das, Lachs gebeizt oder gekocht oder gedünstet?
Gedünstet würde ich es, also der kommt dann für 10 Minuten in den Ofen rein.
Okay.
Mit dieser leckeren Honig-Senf.
Die kommt oben drauf
schon. Soße oben drauf. Wird auch mariniert damit einmal und kommt dann mit dieser Soße in den Ofen für 10 Minuten.
Ah, okay.
Und das schmeckt sehr lecker, muss ich sagen.
Und dazu, also ich habe normalen Senf, was nimmst du für einen Senf dafür?
Wir nehmen natürlich Herr Biene-Senf.
Wir
haben ja schon eine Mischung mit auch Honig drin, aber den verfeinern wir dann noch mit einem Tick mehr Honig.
Okay.
Genau. Und mischen den dann eben mit Knoblauchzehen, die werden zerstampft.
Ja.
Dann kommt ein bisschen Zitronensaft mit rein. Dann kommen 4 Esslöffel Körniger Senf. Eben Herbinesenf oder natürlich auch anderen körnigen Senf und Paprikapulver, süßer Paprika, Pfeffer, Thymian und das ist die Grundbasis für die Soße, die dann schön vermischt wird, die dann eben über den Lachs dann sozusagen eingewälzt wird und dann für 10 Minuten am Schluss in den Ofen kommt.
Der ist dann der wird mariniert dann da drin?
Genau.
Und im Ofen, wie heiß muss der Ofen sein? Oder wird der nur?
Bei circa 180 Grad, genau.
Okay.
Also der muss gar nicht so lange im Ofen sein.
Damit das heißt, der ist dann innen auch noch ein bisschen glasig?
Genau.
So. Ja.
Genau.
Sehr schön.
Und dazu ganz leckere Kartoffeln.
Ja.
Ganz nordisches Rezept, sage ich mal so.
Ja.
Genau.
Und das heißt, ihr habt, die hast du jetzt gar nicht mitgebracht, Körnigen-Senf und Feinkörnigen.
Also wir haben ein bisschen körnigeren Senf, mit Honig verfeinert. Wir sind auch gerade dabei, noch 2 andere Sorten zu machen. Das wird bald 3 verschiedene Honig-Senfsorten geben. Aber
Also ihr entwickelt euch weiter.
Ja.
Ja.
Wir haben viele Ideen immer.
JP Hartmann, der Chef der größten Foodmesse der Welt, der Anuga, kann nicht nur Messen organisieren, sondern er kann auch kochen und sagt, für ihn ist es Meditation.
Kochst du eigentlich gerne?
Auch? Ich koche gerne, ja. Vielleicht nicht so gut wie die meisten deiner Gäste, aber ich...
Das ist ja egal.
Vielleicht auch so ein Ding, ne? Ich koche sogar gerade in stressigen Phasen sehr gerne, weil das hat was Meditatives. Ne?
Ja.
Du konzentrierst dich in dem Moment nur auf deinen Topf, deine Pfanne oder mehrere Töpfe, mehrere Pfannen. Es bringt mich runter. Ich mache das sehr gerne, ja. Ne? Und wenn dann noch was Leckeres bei rauskommt...
Ich glaube auch, das ist gar nicht so unlecker bei dir.
Nee,
du übst dich halt sehr gerne in Understatement.
Nee, wenn du meine Frau fragen würdest, die braucht auch jemanden, der gut kochen kann. Das ist nicht ihre Stärke, sagen wir mal so. Die würde sagen, dass ich ein Superkoch bin. Nur ich
siehst
bin,
du.
Ja, aber ich weißt du, ich
immer die Frage der Perspektive.
Ist eher Hausmannskost. So, ne?
Wenn
du mich
jetzt
fragen würdest,
ist
was
cool.
ist mein Lieblingsgericht?
Ich meine, übrigens, ne? Ja. Einer der nächsten großen Trends.
Glaube ich auch.
Back to the roots.
100%.
Und der Hamburger Sternekoch Maurizio Oster
hat von mir eine ganze Reihe von unterschiedlichen Algen bekommen und ich hatte ihn gebeten, daraus ein Algengericht zu kreieren. Wie das geworden ist, was das geworden ist, das hört ihr jetzt. Ich fand's total spannend und lecker. Vielleicht könnt ihr das von der Erzählung so ein bisschen nachvollziehen. Erklär mal, was es ist.
Ja, also die Aufgabe war, mit Algen ein Gericht zu machen. Ich bin ja ein Freund davon, wenn wir ein Produkt benutzen, dann wirklich dieses Produkt komplett in den Fokus zu rücken. Das heißt, so wenig Mitspieler wie möglich. Wir haben unten drunter einmal eine gestockte Creme von der Alge. Das heißt, wir haben Braunalge und Grünalge zusammen wie so eine Royal abgezogen, in eine Easy-Flasche gegeben und warm unten drunter gegeben. Und dann haben wir ein Algeneis. Dazu kommt die Meeresspaghetti, die habe ich in einen süßsauren Fond eingelegt über Nacht, die so ein bisschen als bissfeste Komponente obendrauf. Den Fond davon haben wir mit Butter aufgeschäumt, montiert, außen rumgegeben und als Knuspereffekt haben wir den Blasentang, der frittiert und getrocknet ist. Den gab es im Glas von dir.
Genau. Und wie viele Komponenten sind das jetzt? Also wir haben einmal die Creme unten, die lauwarme Creme.
Genau, die Creme, den Schaum, den Salat, das heißt? Eis und den Blasentang. Fünf unterschiedliche Komponenten.
Und das alles aus Algen und es ist einfach sensationell. Du hast es ja jetzt nur im Kopf gekocht, also im Kopf vorbereitet.
Ich habe es tatsächlich vorher noch nicht probiert gehabt, nein.
Und die einzelnen Komponenten jetzt erst zusammengeführt?
Die habe ich eben gerade ich muss ehrlicherweise sagen, ich war ein bisschen hinten dran, wie man im Kochjargon sagt, in der Scheiße.
Verstehen wir.
Und von daher habe ich gestern damit angefangen. Ich hatte die Grundidee war schon da, also auf jeden Fall das Eis und alles andere habe ich gestern Vormittag und eben gerade noch gemacht.
Und ist das so ein Prozess, der dann auch stattfindet, wenn du einen neuen Gang fürs Menü entwickelst?
So ungefähr läuft es ab.
Oder hast du da ein bisschen mehr Zeit?
Nee, ich habe schon mehr Zeit. So ungefähr läuft es ab. Wir nehmen uns was vor, es wird ausprobiert. Manchmal ist man auf einem sicheren Weg, weil man die Komponenten schon mal so zubereitet hat, nur in anderen Kombinationen setzt. Manchmal macht man komplett was Neues, so wie hier. Und umso schöner ist es, wenn man wirklich dieses Ergebnis dann erzählt, so wie es jetzt gerade. Also ich bin wirklich beeindruckt, so hätte ich es nicht erwartet. Die einzelnen Komponenten habe ich natürlich probiert. Das Eis fand ich sehr zurückhaltend, was ich ganz gut fand. Da war ich auch sehr gespannt, wie es halt in Kombination mit den anderen Komponenten funktioniert. Den Schaum fand ich einzeln probiert, sehr, sehr kräftig in der Säure. Aber zusammen mit der gestockten Creme unten drunter ist das halt perfekt.
Und mit der Süße, die wir da drin haben. Also ich finde das, ich fand es sensationell. Also wenn ich jetzt Gast wäre, ne, ich würde sagen, Nachschlag.
Nachschlag. Sehr gut.
Ich danke. Bin ja auch Gast. Nee, also wirklich, das ist ganz toll.
Dankeschön.
So, und das waren sie, unsere 12 Küchentipps, Ernährungstipps und Food-Inspirationen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt, Inspirationen bekommen und wurdet gut unterhalten. Ich kann nur empfehlen, dass ihr euch die Einzelepisoden der jeweiligen Gäste, die hier zu Wort kamen, auch noch einmal anhört. Und ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der Große Restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspirationen, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.